Das heilige Evangelium steht geschrieben bei Markus im 7. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hände auflege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten's niemandem sagen. Je mehr er's ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Die Tauben macht er hören, und die Sprachlosen reden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.
Es gibt diesen leisen Ton im Kopf, manchmal ist er kaum zu hören, aber wenn man ihn einmal kennt, erkennt man ihn sofort. Er sagt, wenn du jetzt schwächelst, bricht alles zusammen. Oder streng dich noch ein bisschen mehr an. Du kannst jetzt nicht aufgeben. Oder wer soll es denn sonst machen? Du musst durchhalten. Manchmal sagt dieser Ton auch, reiß dich zusammen, lass dir nichts anmerken. Du darfst jetzt nicht schwach werden. Vielleicht kennt ihr diesen Ton, vielleicht kennen wir ihn sogar ziemlich gut. Denn Menschen bauen, wir bauen unser Leben, wir gründen Familien, wir bauen etwas auf, wir bauen Beziehungen, wir bauen Gemeinden. Hier wurde einst Kanaan gebaut, eure Kommunität. Und ihr baut weiter an dem, was diese Gemeinschaft ausmacht. Wir alle bauen an unserer geistlichen Entwicklung, allein dadurch, dass wir heute zum Gottesdienst zusammengekommen sind. Und wir Menschen bauen an unserem guten Ruf. Wir bauen an dem Bild, das andere von uns haben sollen. Und natürlich wollen wir da auch etwas Gutes bauen. Wir schleppen unser Bauholz heran, wir füllen die Gefache mit Lehm, Heu und Stroh, wir bringen unsere Fähigkeiten mit, unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Erfahrung. Und irgendwann steht da vielleicht ein ziemlich beeindruckendes Gebäude. Eine Familie, die funktioniert, die nach außen gut funktioniert. Eine Gemeinde, in der sich doch viele engagieren, eine Kommunität, in der Menschen treu beten und füreinander da sind. Ein Christenmensch, der seinen Glauben ernst nimmt und versucht, danach zu leben. Und doch kann mitten in all dem etwas Bestimmtes geschehen. Wir hören nicht mehr so gut, nicht mehr auf das, was in uns geschieht, nicht mehr auf die Müdigkeit, nicht mehr auf die Traurigkeit, nicht mehr auf die Angst, nicht mehr auf dieses leise Gefühl, so geht es eigentlich nicht weiter. Und vielleicht hören wir auch Gottes Stimme nicht mehr. Nicht, weil Gott schweigt, sondern weil in uns es so laut geworden ist. Da wird uns die Geschichte aus dem Markus-Evangelium, die wir eben gehört haben, fast zu einem Bild. Jesus begegnet einem Menschen, der nicht hören kann. Und Jesus sagt zu ihm, Hephata, öffne dich, werde hörend. Vielleicht ist das auch ein Wort für uns. Es ist ein anderes Wort als das Streng dich noch mehr an. Bau noch höher. Mach es noch besser. Dieses Wort lautet vielmehr: höre. Höre hin. Öffne dich. Hör wieder. Hör auf das, was wirklich in dir vorgeht. Hört aufeinander, auf die Brüder und Schwestern im Glauben. Und vielleicht hörst du dann auch wieder die Stimme Gottes, die in seinem Wort spricht. Paulus nimmt uns heute mit auf eine Baustelle, auf die Baustelle unseres Lebens und die Baustellen unserer Gemeinden und Gemeinschaften. Er schreibt: Wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gottes Bau, nicht unser Bau. Ein kleiner Unterschied, aber vielleicht einer, der das Leben, das ganze Leben verändern kann. Wir hören auf einen Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief, aus dem 3. Kapitel, die Verse 9 bis 17. Wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf dem Grund baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, damit mit Feuer, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wird wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Paulus sagt: Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Klingt nach einem ganz gewöhnlichen theologischen Satz. Jesus Christus ist das Fundament. Klar. Und wie gut, wenn das klar ist und klar bleibt. Das Fundament ist bereits gelegt. Bevor du angefangen hast, bevor du etwas verstanden hast, bevor du ein besonders guter Christenmensch geworden bist, bevor du anderen geholfen hast, bevor du überhaupt wusstest, dass du einmal auf dieser Baustelle stehen würdest. Das Fundament liegt bereits. Jesus Christus. Das bedeutet, du musst deinem Leben nicht erst einen Grund geben. Du musst dich nicht um die Gemeinde, um eure Gemeinschaft nicht, du musst sie nicht selbst tragen. Du musst nicht durch deine Leistung beweisen, dass dein Leben Bestand haben darf. Du musst dich nicht jeden Tag aufs Neue damit zeigen, dass du würdig bist, geliebt zu werden. Das Fundament, der Grund, auf dem alles steht, ist schon da. Als Menschen sind wir es ja eigentlich gewohnt, uns unseren Platz ja auch irgendwie zu erarbeiten. Wir lernen früh, wenn ich etwas gut mache, werde ich gelobt. Wenn ich mich anstrenge, bin ich was wert, dann bin ich zu was zu gebrauchen. Ich gehöre dazu, wenn ich niemanden enttäusche. Und so kann sich auch unser Glaube ganz unmerklich verwandeln. Denn dann wird nach und nach aus Gott liebt mich. Irgendwann, ich muss so leben, dass Gott mich lieben kann. Aus dem, ich darf Gott dienen, wird, ja, ich muss Gott etwas beweisen. Aus dem, ich bin getragen, wird, ich muss alles tragen. Und irgendwann stehen wir auf der Baustelle unseres Lebens und schleppen immer schwerere Steine, noch einen, noch einen und noch einen. Wir tragen alles Mögliche an Baumaterial herbei, bis wir kaum noch wissen, warum wir eigentlich so schwer tragen. Paulus sagt, das Fundament liegt bereits felsenfest. Vielleicht müssen wir gar nicht so viel bauen und konstruieren und retten. Das Wesentliche ist bereits Gottes Sache, das, auf das wir bauen. Sein Wort, seine heiligen Gebote, seine Seligpreisungen, seine Verheißungen. Wir sind hier auf einem Land der Verheißungen. Und das heißt nicht, dass uns unser Leben und die zu uns gehören gleichgültig sein sollen, weil ja alles doch gut kommt. Es heißt vielmehr, wir dürfen bauen, ohne uns selbst zum Fundament machen zu müssen. Das ist ein gewaltiger Unterschied und eine echte Befreiung. Denn auf diesem Fundament zu stehen bedeutet, ich darf auf etwas sehen, das größer ist als ich, größer als wir, viel größer, auf Jesus Christus und damit auf Gottes Ja. Ja, das Ja auf einer Liebe, die schon da war, bevor ich irgendetwas dafür tun konnte. Dann spricht Paulus von dem Feuer. Einem Feuer, durch das alles geprüft wird, was wir bauen. Gold, Silber, Edelsteine, aber auch Holz, Heu und Stroh. Und was hält, wird sichtbar. Was nicht hält, verbrennt. Das klingt bedrohlich. Vernichtend. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch, schreibt Paulus. Dieser Mensch wird gerettet, nicht alles, was er gebaut hat, aber er selbst. Auch das ist ein entscheidender Unterschied. Es kann geschehen, dass etwas in unserem Leben, in unserem Umfeld zusammenbricht. Eine Vorstellung von uns selbst. Ein Lebensentwurf, eine Beziehung kann zerbrechen, eine Aufgabe kann wegfallen, die uns Sinn gegeben hat, eine Rolle, die wir eingenommen haben, kann entfallen. Das Bild davon, wer wir sein müssen und wie wir sein müssten. Vielleicht kommt eine Erschöpfung, die uns zwingt, langsamer zu werden. Vielleicht ist da eine große Trauer, weil man uns alles nimmt, woran wir bis jetzt festgehalten haben. Oder dieser Schmerz, weil wir zugeben müssen, so kann ich nicht weitermachen. Und oft denken wir dann, jetzt ist alles vorbei. Das war's, alles kaputt. Aber wenn es stimmt, was Paulus schreibt, dann ist vielleicht nicht einfach alles kaputt. Vielleicht wird gerade etwas geprüft. Vielleicht brennt gerade etwas weg. Aber mitten in einer Krise kann etwas geschehen. Etwas, das uns bisher getragen hat, trägt plötzlich nicht mehr. Nicht mehr wie vorher. Und wir entdecken, es war gar nicht das tragende Fundament. Es war nur Holz, Stroh oder Heu. Vielleicht war es also die Überzeugung, ich muss es möglichst allen recht machen. Oder ich darf keine Schwäche zeigen. Und es war die Überzeugung, ich muss gebraucht werden. Oder wenn ich es nicht mehr so mache wie bisher, bin ich nichts wert. Da kann es die innere Überzeugung geben, ich muss die Stimmung in der Familie zusammenhalten. Oder die Angst, ich darf die Gemeinschaft nicht enttäuschen. Ich muss immer die geistlich Starke sein. Und dann kommt das Feuer. Wir haben von so vielen Waldbränden in den vergangenen Wochen gehört, von Feuern, die sich kaum aufhalten ließen. Und wir haben von der Dürre davor gehört, die alles erst so schlimm gemacht hat. Das ist erschreckend, wenn wir als Menschen erleben, wie hilflos wir trotz aller Mittel gegen solch erschreckende Naturgewalten sind. Und plötzlich reicht das nicht mehr aus, was wir alles können. Das kann sehr erschreckend sein. Denn wir haben uns mit diesen Dingen, die wir können, ja identifiziert. Feuerbekämpfung, das können wir. Auf zum Löschangriff. Wir dachten, wir können doch was. Wir sind es doch wert. Und nun brannte und brannte es. Es verbrennt vor uns all das starke und sichere Bild von dem, wer wir sind und was wir alles möglich machen können, was wir leisten können. Das ist schmerzlich und schlimm mit anzusehen. Wie stark ist da die Botschaft, die der Apostel uns bringt? Du bist nicht das, was da gerade verbrennt. Du bist das nicht. Und hier ist natürlich wieder dieses geistliche Bild gemeint, das Bild von dem, was wir als Menschen auf das Fundament alles aufgebaut haben. Du bist der Mensch, der durch dieses Feuer hindurch gerettet wird. Das Feuer vernichtet nicht notwendig den Menschen. Es kann etwas anderes vernichten. Die Fassade, die Selbsttäuschung, den Zwang, die Angst, die selbst eingenommene Rolle, vielleicht auch die permanente Selbstüberforderung, die Kulisse, die da vielleicht sogar von uns aufgebaut wurde, die Vorstellung, so muss ich sein, damit ich dazugehören darf. Und vielleicht entdecken wir irgendwann, nachdem es in unserem Leben gebrannt hat, ich bin noch da. Vielleicht erschöpfter, vielleicht verletzlicher, vielleicht ehrlicher und echter. Aber ich bin noch da, als der Mensch, zu dem Gott mich erschaffen hat. Oder als die Gemeinde oder das Werk, die Gemeinschaft, zu der Gott uns gerufen hat und gebrauchen will. Das Fundament ist stark. Es wird ewig bleiben. Christus ist noch da. Vielleicht sogar deutlicher als vorher. Es ist eine eigentümliche Erfahrung. Manchmal muss im Leben etwas verbrennen, damit wir wieder hören können. Hephata, öffne dich, hör hin. Was ist eigentlich wirklich? Was trägt? Was bist du? Wer bist du vor Gott? Und was hast du nur lange getragen, weil du dachtest, du müsstest es tragen? Ich denke, das Feuer ist deshalb nicht nur das Bild für Zerstörung. Nicht so, wie wir es von den Waldbränden aus den Nachrichten kennen. Teils hilflos, teils wehrlos und ratlos kämpften die Menschen mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen brennende Feuer an. Wir kämpfen und kämpften mit dem gegen das Feuer, wovon vielerorts bis vor kurzem viel zu wenig da war. Wasser. Ist das Gottes Reden in unserer Zeit? Seine Stimme, die da spricht in den Zeichen der Zeit. Hier in unserem Land, an uns. Erst die lang anhaltende Dürre, dann die vielen Brände, dann wieder Sturm und Wassermassen. Es ist auch das Bild für Gottes Wahrheit. Eine Wahrheit, die manchmal heiß ist, eine Wahrheit, die wehtun kann, aber eine Wahrheit, die uns von dem befreit, was wir nicht mehr sein müssen. Es mag sein, dass darin auch etwas von, ja, wir sagen, dem Zorn Gottes, dem heiligen Zorn vorkommt. Nicht ein Zorn, der den Menschen vernichten will, sondern ein Zorn gegen alles, was Gottes geliebte Menschen und die gesamte Schöpfung unfrei macht. Gegen alles, was Leben klein macht und gegen alles, was uns einredet. Du musst es erst beweisen, bevor du geliebt werden kannst. Das verbrennt, im Bild gesprochen. Und was stehen bleibt, was diesen Vorgang übersteht, das ist das wirklich Kostbare. Vielleicht ist das viel schlichter, als wir gedacht haben. Vielleicht ist das, was dann bleibt, viel verletzlicher, aber viel wahrer und echter. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt, fragt Paulus. Wir hören diesen Satz oft als Drohung. Pass auf! Du bist der Tempel Gottes. Mach bloß nichts kaputt. Was, wenn das Gegenteil gemeint ist? Dieser Satz ist doch eine unglaubliche Würdigung von uns sterblichen Menschen und seiner Welt, von uns Menschen und unserer Welt, die Gott so sehr liebt. Du bist ein Ort, an dem Gott wohnen will. Du und wir alle gemeinsam, wir als Gemeinschaft der Glaubenden, du und dieser Mensch neben dir. Diese Schwester, dein Bruder, sogar dieser Mensch, der mir vielleicht manchmal auf die Nerven geht, sogar dieser Mensch, der den christlichen Glauben so ganz anders lebt als ich, dessen Geschichte ich auch gar nicht wirklich kenne, Gottes Tempel. Das kann den Blick verändern. Und das verändert auch den Blick auf uns selbst. Wenn ich Gottes Tempel bin, dann kann ich mich nicht einfach behandeln wie eine Maschine. Dann kann ich nicht endlos über meine eigenen Grenzen gehen und so tun, als wäre das besonders fromm. Dann ist Selbstüberforderung nicht automatisch Hingabe. Dann ist Erschöpfung nicht automatisch ein Zeichen von besonderer Treue. Dann ist es nicht immer christlich, noch mehr zu tun. Es kann dann auch christlich sein, etwas nicht zu tun und Nein zu sagen. Eine Aufgabe abzugeben, zu schlafen, zu trauern, sich helfen zu lassen, zu sagen, ich weiß gerade nicht weiter oder sogar, ich kann das nicht. Genau das kann ein Moment sein, in dem wir wieder hören. Hinhören auf das, was Gott in seinem Tempel durch seinen Geist spricht. Später dort im 1. Korintherbrief im 6. Kapitel schreibt Paulus, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Was für mich selbst gilt, das gilt auch für die anderen. Wenn der andere Gottes Tempel ist, dann darf ich auch ihn nicht zum Material meiner eigenen Vorstellungen machen. Dann soll und darf ich auch nicht einen anderen Menschen so lange bearbeiten, bis er in mein Bild passt. Ich darf eine Gemeinschaft nicht so lange formen, bis sie meinen eigenen Idealvorstellungen entspricht. Ich darf nicht den anderen klein machen, damit ich selbst dadurch womöglich besser, größer dastehe. Ihr alle seid Gottes Tempel. Nicht das, was ihr zustande bringen könnt, ist der Tempel Gottes. Nicht euer makloses Image ist die glänzende Fassade des Heiligtums Gottes. Nicht dort, wo ihr keinerlei Fehler macht, ist der Ort, auf dem Gottes Wohlgefallen ruht. Nicht eure Funktion unter euren Leuten, in eurer Gemeinde ist der Tempel des Heiligen Geistes. Du bist es, Gottes Heiligtum, dein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Gott möchte in Menschen wohnen durch seinen Heiligen Geist, in Menschen mit Rissen, mit ganz eigenen Lebensgeschichten, mit Grenzen, mit Narben, mit unterschiedlichen Gaben, mit ganz unterschiedlichen Temperamenten, mit Lebenswegen, die manchmal ganz anders verlaufen, als wir gedacht haben. Gott wohnt nicht dort, wo alles perfekt ist. Er wohnt gerade dort, wo Menschen aufhören, perfekt sein zu wollen und vielmehr dadurch heilig werden, weil sie auf Gottes Heiligkeit bauen. Ihr erinnert euch an den Menschen aus dem Markus-Evangelium, dem Jesus begegnet ist, wie wir gehört haben. Ein Mensch steht vor Jesus, der nicht hören kann. Jesus führt ihn weg von der Menge. Er nimmt sich Zeit, er berührt ihn, er schaut zum Himmel und dann seufzt er. Jesus seufzt. Manchmal ist unser eigenes Seufzen genau das, was wir so lange unterdrückt haben. Das war viel. Ich kann nicht mehr. Ich bin müde. Das tat weh. Ich weiß nicht weiter. So geht es nicht weiter. Ein solcher Seufzer ist nicht das Gegenteil von Glauben. Es ist kein Ungläubigsein. Es kann sogar der Anfang davon sein, wieder zu hören, auf Gott zu hören. Denn wenn wir endlich aufhören, uns selbst und das, was da vielleicht sogar stumm in uns schreit, zu übertönen, kann etwas anderes hörbar werden. Gottes Stimme in uns. Und unsere innere Antwort, unser Hinhören auf das, was er zu uns spricht, durch sein Wort. Und das lautet nicht, mach mehr, sondern du bist mein. Wir müssen also gar nicht sofort anfangen, wieder etwas Neues zu bauen. Wir dürfen stehen bleiben auf dem Fundament, auf Christus. Und wir merken, ich muss mich nicht selbst retten. Ich muss nicht alles zusammenhalten. Ich muss nicht alles reparieren. Ich muss nicht einmal alles bewahren, was ich irgendwann einmal gebaut habe. Manches darf verbrennen. Manches darf zusammenbrechen. Manches darf gehen. Und ich werde gerettet. nicht weil ich selbst so gut gebaut habe, sondern weil das Fundament trägt, das uns alle trägt, Christus trägt. Wir dürfen bauen, wir sollen gar nicht untätig sein, aber wir müssen nicht unser eigener Grund sein. Wir dürfen dienen, aber wir müssen uns nicht selbst opfern. Wir sollen es nicht darauf anlegen, dabei draufzugehen. Ein erzwungenes Martyrium ist kein Zeugnis für Christus. Es ist ein selbstgebautes Podest, kein von Gott geschenktes Kreuz. Es ist Selbstinszenierung statt Nachfolge. Es ist letztlich Zeugnis für den eigenen Willen, aber nicht für den Gekreuzigten, Jesus Christus. Wir dürfen Verantwortung übernehmen, aber wir müssen dabei nicht draufgehen, ausbrennen und uns selbst vernichten. Wir müssen die Welt nicht selber retten. Und wir dürfen lieben, aber wir müssen nicht alles zusammenhalten. Und wir dürfen alt werden, wir dürfen schwach werden, wir dürfen müde werden. Hilfe brauchen, dürfen loslassen. Ein Tempel ist kein Schlachtfeld für falschen Ehrgeiz. Er ist ein Ort der Gegenwart Gottes. Wenn die Signale unseres Körpers, die Erschöpfung, der Schmerz, der Schrei nach Pause, wenn wir den überhören, dann überhören wir Gottes Stimme in unserer eigenen gottgeschenkten und in seinen Grenzen gottgegebenen Leiblichkeit. Wer sich selbstständig über seine Grenzen hinaus fordert, sich selbst schindet, um Gott zu dienen, macht etwas wirklich Paradoxes. Er möchte Gott gefallen, indem er etwas tut, was gegen Gottes Willen ist. Wenn er selbstständig über seine eigenen Grenzen hinausgeht, sich selbst schindet und damit nicht meint, und damit ist nicht gemeint, einfach nur fleißig zu sein, sondern vielmehr sich viel zu viel abverlangt. Wer das tut, zerstört den Tempel um den Altar zu schmücken. Gott sucht keine erschöpften Helden, sondern lebendige Zeugen seiner frohen Botschaft. Denn unser Leben hängt nicht daran, wie viel Holz, Lehm, Heu und Stroh wir noch heranschaffen. Unser Leben hängt an einem anderen. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Er ist der Baumeister deines Lebens und unserer Gemeinschaften in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft. Und er sagt, wann und wie der Bau gelungen und vollständig ist. Wie gut, wenn wir das heute nicht als Forderung hören, sondern als Entlastung. Nicht als neues Bauprojekt, sondern als Zusage. Das Fundament liegt. Du musst nicht alles tragen. Gott trägt dich. Und was in deinem Leben und in unseren Gemeinden und Gemeinschaften wirklich von ihm kommt, das wird auch durch das Feuer hindurch nicht verloren gehen. Es bleibt bestehen, denn es steht auf felsenfestem Grund für alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.